Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 99. Vers der 6. Sure, der Sure an Om.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der dazu aufruft, über das Geschehen in der Natur nachzudenken, um in ihr Zeichen für die göttliche Existenz und Allmacht zu erkennen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er, Gott, ist der, der vom Himmel Wasser hinabregnen lässt, mit dem wir vielfältiges Wachstum hervorbringen, Grünes, aus dem wir Ähren voller praller Körner heranwachsen lassen und aus den Dattelpalmen Büschel voller Früchte dicht an dicht und Gärten mit einer Vielfalt an Trauben, Oliven und Granatäpfeln bringen wir hervor, von dem einiges einander ähnlich ist, anderes nicht. Betrachtet ihre Früchte und ihr Reifen. Wahrlich, in all dem sind Zeichen für die Glaubenden, Zeichen der Allmacht Gottes.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B. Unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 11. Januar 2022, gleich dem 21. D 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Syrien 2021. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. General Salami: USA haben keinen Platz in Westasien. Taht Ravanchi: USA müssen Achämeniden Schrifttafeln vollständig an Iran zurückgeben. Iranischer Außenminister: Politische Zukunft des Jemen soll durch Gespräche unter Jemeniten bestimmt werden. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. General Salami: USA haben keinen Platz in Westasien. Der Oberbefehlshaber der Islamisch-Iranischen Revolutionsgarden sagte, die Amerikaner seien zu dem Schluss gekommen, dass ihr Verbleiben im westasiatischen Raum zu größeren Schäden führen werde. Bei einem Interview mit dem Sender Al-Mayadeen betonte Generalmajor Hossein Salami am Montag, als Reaktion auf Washingtons Warnung an Teheran bezüglich einer möglichen Reaktion auf die Ermordung von General Qasem Soleimani, dass Iran nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Weißen Hauses handele. Generalmajor Salami fügte hinzu: In der westasiatischen Region ist kein Platz für Amerikaner. Die Amerikaner sollten sich auf amerikanischen Boden befinden und dürfen sich nicht im Irak, in Afghanistan, Bahrain, Kuwait oder Syrien aufhalten. Der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden betonte auch, dass die Muslime den Amerikanern nicht erlaubten, ihre Länder zu besetzen. Das iranische Außenministerium hat am Samstag in einer Erklärung Sanktionen gegen mehr als 50 US-Bürger, darunter hochrangige Beamte der Donald-Trump-Administration, wegen vermutlicher Beteiligung an der Ermordung von General Qasem Soleimani verhängt. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, dass die Drohungen Irans gegenüber ehemaligen Beamten der Trump-Regierung inakzeptabel seien. Wenn sie amerikanische Bürger angreifen, müssen sie mit schweren Konsequenzen rechnen, sagte Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, gerichtet an iranische Verantwortungsträger als Reaktion auf die Sanktionen. Taht Ravanchi: USA müssen Achämeniden Schrifttafeln vollständig an Iran zurückgeben. Irans Botschafter und ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen betonte, die USA müssen die Achämeniden Schrifttafeln vollständig und ohne Vorwände an Iran übergeben. Vor etwa 90 Jahren gingen die Achämeniden Schrifttafeln für 3 Jahre an das Institut für Orientalische Studien der Universität von Chicago in den USA, American Institute of Oriental Studies in Chicago, und wurden seitdem nicht vollständig zurückgegeben, sagte Majid Taht Ravanchi am Montag in New York. Er stellte fest, dass diese Tafeln Teil der Kultur und Geschichte Irans seien und dem iranischen Volk gehörten, und fügte hinzu: Die Vereinigten Staaten verschieben die Rückgabe jedes Mal unter einem Vorwand, während sie selbst akzeptiert haben, dass diese Tafeln als Leihgabe in die USA gekommen sind und bisher noch nicht vollständig zurückgegeben wurden. Irans Botschafter und ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen bezeichnete Irans Bitte als klar und deutlich und betonte, die Leihgabe muss vollständig, geordnet und sicher an die iranische Regierung zurückgegeben werden. Die Achämenitenschrifttafeln umfassten mehr als 30.000 Tafeln und wurden 1915 per Dekret der damaligen iranischen Regierung an das Institut für orientalische Studien der University von Chicago verschifft. Während dreijähriger Expertisen und Studien sollten diese Tafeln untersucht und dann nach Iran zurückgebracht werden. Diese Abmachung wurde in den ersten Jahren nicht eingehalten, aber mit entsprechenden Maßnahmen Irans kam es 1948 und 1971 zur Rückgabe eines Teils der Tafeln an Iran. Ein weiterer Teil dieser Tafeln wurde 2004 an Iran zurückgegeben, aber immer noch sind einige Achämeniten-Schrifttafeln am Orient-Institut von Chicago. Iranischer Außenminister. Politische Zukunft des Jemen soll durch Gespräche unter Jemeniten bestimmt werden. Die politische Zukunft des vom Krieg zerstörten Jemen soll laut dem iranischen Außenminister durch Gespräche unter allen jemenitischen Gruppen bestimmt werden. Hossein Amir Abdollahian sagte dies am Montag bei einem Treffen mit dem Sprecher des Verhandlungsteams der jemenitischen Regierung, der Nationalen Rettung, in der omanischen Hauptstadt Maskat. Amir Abdollahian brachte bei diesem Treffen sein Bedauern über die Fortsetzung des Jemenkriegs zum Ausdruck und forderte die Aufhebung der Jemen-Blockade sowie das Ende des Krieges in diesem Land. Der iranische Außenminister sagte, die aktuellen Probleme im Jemen sollten auf diplomatischem Wege und in Zusammenarbeit mit allen Jemeniten gelöst werden. Abdus Salam sprach der Regierung und dem Volk Irans sein Beileid aus über den Tod des iranischen Botschafters in Sana'a, Hassan Irlou, der an einer Coronavirus-Infektion gestorben war. Der Sprecher der Ansarullah-Bewegung würdigte außerdem die Unterstützung Irans für das jemenitische Volk und informierte den iranischen Außenminister über die neuesten Entwicklungen in seinem Land. Russland. Einigung über Atomprogramm Irans möglich. Der russische Vize-Außenminister Sergei Ryabkov hat die Möglichkeit einer Einigung bei den Atomgesprächen in Wien bekannt gegeben. Bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit der US-Delegation in Genf am Montag bezeichnete Ryabkov die Entwicklung des iranischen Atomprogramms und die US-Sanktionen als bestehende Herausforderungen bei den Wiener Gesprächen. Die Festsetzung einer Frist für die Verhandlungen sowie der Belebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA zum iranischen Atomprogramm ist falsch, warnte er. Wir brauchen schnelle Fortschritte, je nachdem, was in den kommenden Tagen passiert, sagte der stellvertretende russische Außenminister. Der russische Vertreter bei den Wiener Gesprächen, Michail Ulyanov, sagte am Montag, es werden Fortschritte gemacht, aber das Erreichen der gewünschten Lösung erfordert mehr Zeit und größere Anstrengungen. Zuvor hatten die Medien Boredikani, den Leiter des iranischen Verhandlungsteams in Wien, mit den Worten zitiert, dass die Streitfälle, sogenannte offene Klammern, abnehmen. China fordert USA auf, Sanktionen gegen Afghanistan aufzuheben. Das chinesische Außenministerium hat die USA aufgefordert, die eingefrorenen afghanischen Vermögenswerte freizugeben und die einseitigen Sanktionen gegen das Land so schnell wie möglich aufzuheben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua erklärte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin am Montag, die USA müssen ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen und die eingefrorenen Vermögenswerte Afghanistans so schnell wie möglich freigeben. Mullah Abdul Ghani Baradar, der stellvertretende Außenminister der Taliban, sagte, die jüngsten Schnee- und Regenfälle hätten die Situation der Afghanen, die Nahrung und Medikamente benötigten, verschlimmert und die US-Wirtschaftssanktionen hätten Afghanistan vor ernsthafte Herausforderungen gestellt. Er fügte hinzu, das chinesische Volk hat Mitleid mit den leidenden Menschen in Afghanistan. Obwohl die US-Truppen aus Afghanistan abgezogen sind, halten die Folgen der 20-jährigen Besetzung Afghanistans an und haben sich verschärft, hob er weiter hervor. Wir fordern die USA auf, ernsthafte Wiedergutmachungen zu leisten und ihre internationalen Verpflichtungen einzuhalten, so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums weiter. Er forderte die USA zudem auf, ernsthafte und konkrete Schritte zur Entschädigung des afghanischen Volkes zu unternehmen. NATO lehnt Russlands Forderung nach Nichtaufnahme der Ukraine in NATO ab. Als Reaktion auf die Forderung Moskaus, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen, sagte der NATO-Generalsekretär, dass die NATO bei ihrer Politik der offenen Tür keine Kompromisse eingehen werde. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte vor dem Treffen der NATO-Ukraine-Kommission am Montag in Brüssel, das Militärbündnis NATO werde der Ukraine auf dem Weg zur Mitgliedschaft helfen. Stoltenberg sagte dies bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Dmitri Kolba. Der NATO-Generalsekretär fügte hinzu, dass die Sicherheitsgespräche mit Russland in dieser Woche möglicherweise nicht alle Probleme auf einmal lösen könnten, aber dennoch eine Möglichkeit bieten, einen Konflikt zu verhindern. Er setzte auch die jüngste Schaffung einer antirussischen Atmosphäre gegen Moskau fort und warnte Russland vor hohen Kosten seiner Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren. Zuvor hatte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov gesagt, dass Moskau Washingtons Position zur Nichtstationierung von Raketen auf ukrainischem Territorium positiv aufnehme, fügte jedoch hinzu, dass die Gespräche nur dann erfolgreich sein würden, wenn bei dem Treffen in Budapest gegen eine mögliche Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO entschieden werde. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise regnerisch, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 8 Grad und Bandar Abbas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Entscheidende Woche in den USA-Russland-Beziehungen. Beide Delegationen sitzen zurzeit in Genf. Die entscheidende Frage für Moskau: Was ist im Westen wichtiger? Weiteres Vordringen in Europa nach Osten oder gute Beziehungen mit Russland? Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, warnt im Interview vor dem faktischen Scheitern der Gespräche und der damit jetzt rasch wachsenden Kriegsgefahr. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hausel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharotny.
Ja, danke schön. Herr Hausel, am Montag, der 10. Januar, wollen die USA und Russland in Genf über den Ukraine-Konflikt sprechen. Die Sicherheitsberatungen werden von der US-Vizeaußenministerin Andy Sherman und ihrem russischen Amtskollegen Sergei Rybakov geführt. Sherman machte deutlich, dass die USA den Garantien, ich zitiere, der Souveränität und der territoriale Integrität verpflichtet seien. US-Außenminister Blinken hatte zuvor Russland zur Deeskalation aufgefordert. Moskau müsse die aktuelle Drohung der Ukraine aufgeben. Mehr dazu höre ich, Herr Hörse, von Ihnen.
Ja, vielen Dank. Das ist eine gute Zusammenfassung mit einer leichten Schlagseite sozusagen auf der westlichen Sicht. Und hier haben wir heute einen außerordentlich ernsten Anlass. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass wir über dieses Thema sprechen. Die ganzen Hintergründe sind in den anderen Interviews genannt worden, die sind umfangreich. Und jetzt können wir noch einmal darauf schauen, was hat mich jetzt bewogen, sozusagen mit Ihnen heute dieses Gespräch zu führen, da wir ja von dem Gesprächsverlauf in Genf noch überhaupt keine richtigen Nachrichten haben, außer dass es gestern Abend ein Vorgespräch gegeben haben soll mit beiden Delegationen sozusagen, bei dem eigentlich klar wurde, dass beide ihre Positionen vertreten. So, und das ist etwas, was mich hoch alarmiert hat, dass tatsächlich, ich schaue in diesem Fall immer gerne in die New York Times, die ist einfach als größte Tageszeitung der USA und ein wichtiger Bestandteil des gesamten Deep State Organismus. ein sehr wichtiger Gradmesser, wohin denn die USA so tendieren. Ja? Und hier muss man eben leider sagen, dass diese ganzen Gespräche, die jetzt kommen, das ist ja nur der Anfang hier zwischen der USA, zwischen den USA und Russland, dann geht es weiter mit der NATO in Brüssel und zuletzt mit der OSZE. Drei Gesprächsrunden praktisch direkt tageweise hintereinander in dieser Woche. Ich habe mich immer gefragt, was sollen diese komischen, dicht zusammenliegenden Termine, sind die sich denn schon so irrsinnig einig, die beiden Seiten, dass man das schnell mit allen Institutionen abklopft und dann ist alles wunderbar? Nein, die Tatsache ist, es ist genau umgekehrt und das ist für mich eben hoch alarmierend. Sie sind sich nicht nur überhaupt nicht einig, sie sind in schweren Vorwürfen gegeneinander begriffen. Aber das ist immer so, wenn meine Kinder sich streiten und eins von den beiden Streithühnern weint, dann ist es ja sehr erstaunlich, was mit dem anderen ist. Und sehr häufig lacht er dann. Und wenn einer weint, ist irgendwas nicht gerecht, nicht wahr? Und das ist, glaube ich, die Situation hier. Und wir bekommen große Hilfe, das habe ich ja immer wieder gesagt in unseren Gesprächen, bei einem Blick auf die Landkarte. Mit der deutschen Vereinigung war klar gesagt gegenüber Russland, wenn auch nicht vertragsmäßig festgelegt, dass die NATO sich nicht ausdehnen würde nach Osten und dass man das Sicherheitsbedürfnis Russlands hier respektiert, auch respektiert, dass Russland sich kampflos praktisch zurückgezogen hat mit seinem Einfluss aus den ganzen Nachbarländern des damaligen Warschau oder früheren Warschauer Pakts und hat das alles kampflos geräumt und alle Völker freigegeben. Und natürlich wollte Russland jetzt nicht, dass die NATO einfach nachrückt. Und das ist deswegen auch Gesprächsthema gewesen, aber eben nicht Vertragsthema. Und jetzt stehen wir heute wo? Die Russen haben eindeutig klar gemacht, dass sie nunmehr eine Mauer wollen, sozusagen, gegen weitere Ostausdehnung der NATO. Und manches muss auch zurückgedreht werden. Ich will das ganz kurz verdeutlichen. Das steht ziemlich gut im Spiegel, aber nicht vollständig. Da steht, die NATO dürfe die Ukraine und andere ehemalige Sowjetrepubliken nicht aufnehmen, müsse Waffen aus der Region abziehen und Manöver dort beenden. Punkt 2, die USA und ihre Verbündeten dürfen keine militärischen Stützpunkte in Nicht-NATO-Ländern installieren, die einmal Teil der Sowjetunion waren. Und? Drittens, das Militärbündnis soll seine Truppen auf die Positionen von 1997 zurückziehen, also vor dem Beginn der Osterweiterung. Wir müssen das gut verstehen. Das bedeutet im Prinzip ja nicht, dass die NATO-Mitgliedschaft der damaligen Osterweiterung, die ich noch persönlich für den Sender Phoenix damals mitorganisiert habe und habe gerade noch mal den wunderbaren damaligen polnischen Außenminister Geremek mir angeschaut im Internet. Ich hatte damals alle drei Außenminister der drei beitretenden Länder vor der Kamera versammelt selbst. Das war meine Organisation, niemand hat mir da geholfen, der Sender hat das auch nicht getan. Und das war etwas Besonderes für diesen neuen kleinen Sender und das war praktisch meine letzte Aktion dort. Jedenfalls, die NATO-Mitgliedschaft muss nicht zurückgerollt werden. Was zurückgerollt werden muss, ist, dass NATO-Truppen in diese Länder kommen. Das heißt, die Russen wollen einfach nicht, dass die NATO weiter nach Osten vorrückt. Irgendwann war ja klar, dass diese Blockade kommen würde, dass die Russen sagen, okay, das reicht jetzt, Freunde, wir gucken doch nicht zu, wie ihr langsam sozusagen nach Russland hineinwächst. Und wir haben ja das ernsthafte Problem auch, dass bei allen schönen Erklärungen, die wir jetzt aus Washington auch bekommen haben, Washington fühlt sich hier verpflichtet und da verpflichtet, wir wissen auch, was passiert, wenn Washington sich mal nicht mehr verpflichtet fühlt, dann ist nämlich in einer Sekunde Essig mit allen Zusagen, Versprechungen und auch schriftlichen Verträgen. Russland hat allerdings, obwohl man dort weiß, dass Washington kein verlässlicher Vertragspartner mehr ist und kein seriöser Vertragspartner mehr sein kann, trotzdem darauf bestanden, dass es schriftliche Vereinbarungen gibt, dass es auch vernünftig ist, in der Diplomatie vernünftig und rechtlich vernünftig. Tatsache ist aber, die Russen wollen auch Fakten am Boden, weil man ja bekanntlich dem Westen nicht mehr trauen kann. Und diese Fakten sind eben, dass die Manöver aufhören, dass die Truppen nicht dort installiert werden und so weiter. Und wir haben ja heute schon in der Ukraine 12.000 Mann westlicher Truppen, die rollieren sozusagen. Die dürfen dort nicht stationiert sein. Pro forma halten sich auch die NATO-Länder daran. Aber in Wahrheit, realita, de facto, halten sich eben nicht dran, denn was ist das für ein Unsinn, dass man praktisch täglich Luftbrücke übt und fliegt täglich irgendwelche Truppen ein und aus, nur damit die alle bewegt werden und nicht dauerhaft stationiert sind. Die dauerhafte Zahl lautet aber 12.000 und das ist für die Russen einfach kein Witz mehr und die gucken auch nicht länger zu. Was der Spiegel ein bisschen verschweigt, wahrscheinlich aus gutem Grunde, ist, dass die Russen ja noch eine weitere rote Linie gesetzt haben, nämlich, dass sie sagen, wir wollen auch keine Mittelstreckenraketen mehr in unserer Grenznähe aufgestellt haben. Und das ist ja auch die traurige Tatsache, dass der Mittelstreckenwaffenbegrenzungsvertrag ausgelaufen ist, INF, und nicht mehr gilt, sodass also nur noch der Start-Vertrag in letzter Sekunde buchstäblich durch Washington verlängert worden ist, um ein Rennen im Interkontinentalbereich zu verhindern. Das sind die traurigen Tatsachen rundum. Aber was mich ganz besonders alarmiert, ich habe mir sozusagen das dreifache Ausrufungszeichen für den Schluss aufgehoben, jetzt in dieser leider Gottes längeren Rede, das ist die Tatsache, dass tatsächlich die New York Times einen zentralen Satz schreibt, der so nicht geht. Da steht, Mr. Putin, however, appears to have decided it was time to reassert his claim to a leading role in world affairs. With the United States in political chaos and in no mood for foreign entanglements after the chaotic withdrawal from Afghanistan. Also ich werde das kurz übersetzen. Herr Putin jedoch scheint entschieden zu haben, dass es Zeit sei, seine Forderung, seinen Anspruch auf eine führende Rolle in Weltbeziehungen zu verstärken oder zu verstärken. Und das ist tatsächlich eine glatte Lüge. Russland oder Putin, auch diese Zuspitzung auf Putin wieder, ist natürlich absolut idiotisch. Ja. Und Putin ist einfach der Präsident Russlands. Das hat nichts mit ihm persönlich zu tun. Jeder andere Russe sagt auch, es reicht allmählich mit der NATO und den ständigen Provokationen und diesem, jenem. Selbst wenn Putin jetzt weg wäre und wäre nicht mehr Präsident, wäre das immer noch eine wichtige Nummer, dass das hier nicht weitergeht mit der Ostausdehnung der NATO. Das, was jedes Kleinkind auf der Landkarte sehen kann in bunten Farben, wie das aussah in den letzten 30 Jahren. Also hier eine bewusste Lüge und diese Lüge ist deshalb bewusst gesetzt, weil sie dazu geeignet ist, das gesamte amerikanische Volk auf die Palme zu bringen. Die Amerikaner hatten ja bis vor kurzem eine ganz handfeste Doktrin. Jeder Staat, der es unternimmt, mit den USA militärisch auch nur gleichzuziehen, wird überfallen. Der wird bekriegt. So knallhart war diese Doktrin. Die ist längst aufgegeben. Russland hat an bestimmten Waffen die Führung übernommen. Die amerikanische Flotte kann sich nur noch in Ländern sehen lassen, sagen Militärexperten, die keine Flotte haben, also dieser Waffe nichts entgegenzusetzen haben. Aber die amerikanische Flotte ist für das russische Militär Hackfleisch. Das ist militärisch nichts mehr wert. Das sind die Dinge, da sind die USA von dieser wahnsinnsaggressiven Doktrin, die ja praktisch den Rest der Welt niederhalten soll, schon heruntergegangen. Aber jetzt zu behaupten, dass Putin mit Russland eine Führungsrolle anstrebe, muss die USA im Inneren zur Explosion bringen. Das ist Absicht. Jetzt gerade gestern veröffentlicht von der New York Times ein Kommentar. Und Kommentar heißt, der Deep State hat gesprochen. Und hier hat der Deep State gesprochen. Das ist der Vorwurf. Mit diesem Vorwurf gehen die in das Gespräch, wahrscheinlich um auszuradieren, was die NATO und der US-Führung in den letzten Jahrzehnten in Mittelosteuropa angerichtet hat, nämlich dies Vorrücken und ja nicht nur da, nicht die Basis für Atom-U-Boote in Norwegen und solche Dinge. Das sind alles Sachen, die man eigentlich nicht möchte in Russland und die inzwischen auch Norwegen nicht möchte, aber wir haben noch keine Meldung über den Abzug der amerikanischen Atom-U-Boote aus der Anfang des vergangenen Jahres frisch geschaffenen Basis in der Ostsee. Das sind die Tatsachen und damit ist klar, diese Gesprächsrunde ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt, was den Frieden angeht. Vielleicht kommt man notdürftig davon, dass beide Seiten sagen, wir werden jetzt nicht direkt zuschlagen, Aber es ist auch möglich und nicht auszuschließen, dass Russland aus dieser Gesprächsrunde den Schluss zieht, die wollen keinen Frieden und fängt dann an, seine Interessen selbst wahrzunehmen. Und das könnte tatsächlich darauf hinauslaufen, wenn man die Ukraine mit ihren jüngsten Nazi-Aufmärschen und so weiter sieht, dass hier tatsächlich Putin sagt, wir werden unsere Grenzen schützen, wir werden unser Land verteidigen auf dem Territorium der Ukraine. Und das kann bedeuten, dass man 100, 150 Kilometer tief in die Ukraine einrückt. Solche Dinge sind möglich, kann ich nicht mehr ausschließen. Nebenbei bemerkt zum Schluss, das Gerede über die unglaublich starken russischen Truppen in Grenznähe, die angeblich die Ukraine bedrohen, ist vollkommen lächerlich. Man weiß in Militärkreisen, wenn man ein Land überfallen will oder einen Gegner überfallen will, braucht man eine dreifach überlegene Truppenstärke. Dann wird das Ganze ein entscheidender Schlag. Und die Ukraine hat 250.000 Mann Soldaten, 125.000 davon, die Hälfte nämlich, steht direkt am Donbass, an den beiden abtrünnigen Republiken. Das ist eine Riesenbedrohung und die Russen haben nach offizieller westlicher Darstellung, die ich nicht ganz unterschreiben kann, aber macht nichts, da geht es nicht mehr um große Zahlen, 100.000 Mann. Also ist doch völlig klar, bei 250.000 Mann ukrainischer Truppen und 100.000 Russen, dass hier ein Überfall ganz offensichtlich nicht geplant ist. Jetzt kommen die Westler und behaupten, die Russen hätten geplant, weitere 75.000 hinzubringen. Und ich rechne kurz nach und stelle fest, das reicht immer noch nicht für einen vernünftigen Angriff, um die Ukraine zu besetzen. Was soll der Unsinn, was soll dieses, wie soll man sagen, Alarmgeschrei in Richtung Krieg? Das ist die Lage, die ist verdammt negativ. Und ich gebe keinen Pfifferling, ehrlich gesagt, für den Ausgang dieser Gespräche.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Hallo liebe Hörerfreunde, heute sind wir wieder mit einer neuen Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen für Sie da. In der heutigen Sendung werden wir Ihnen ein Dorf aus der Wüstenprovinz Yazd vorstellen. In dieser Provinz gibt es 50 Dörfer mit historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten. Jedes Jahr werden diese Ortschaften von vielen Touristen besucht, besonders in den Jahreszeiten Frühling und Sommer. Als Beispiel könnte man die Dörfer Islamiye, Fahraj, Aqda, Dehbala und Karzjan nennen. In der heutigen Folge werden wir uns mit dem Dorf Islamiye befassen. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Islamiye liegt in einem langen Tal 30 Kilometer südwestlich des Provinzzentrums Yazd und 10 Kilometer entfernt von der Stadt Taft. Es befindet sich auf der nördlichen Seite des Shirkuh-Berges und neben dem Orab-Berg. Die Strecke Yazd-Shiraz führt neben dem Dorf vorbei, daher hat sich diese Gemeinde auch parallel zu der Strecke ausgebreitet. Islamiye liegt 1700 Meter über dem Meeresspiegel und die unterirdischen Wasserquellen sind 40 Meter tief. Das Dorf ist seit langem ein Handelspol der Gegend und daher gibt es für die Reisenden und Touristen in der Ortschaft verschiedene Dienstleistungen. Auch heute ist das Dorf wegen der Yazd-Shiraz-Route immer noch bevölkert und es ziehen viele Bewohner aus Taft in diese Gemeinde. Die Einwohnerzahl beträgt rund 2000 Personen. Die Bewohner sprechen Farsi mit einem einheimischen Akzent und sind schiitische Muslime. Klimatisch und geografisch gesehen ist das Klima hier wegen seiner gebirgigen Lage und der vielen Regenfälle sowie der saisonalen Winde besser als in Yazd. Im Frühling ist es in Islamiyah angenehm, im Sommer ziemlich warm und im Winter kalt. Dieses Dorf gibt es seit dem 15. Jahrhundert und es hat viele historische Bauten wie die Jame-Moschee, historische Burgen und Höhlen, Wassermühlen sowie die Wasserquelle Tamer. All diese Bauten sind kulturell und historisch betrachtet sehr wichtig. Unter den wertvollen historischen Sehenswürdigkeiten kann auch auf die Struktur des Dorfes hingewiesen werden, die viele Touristen anzieht. Diese Struktur wurde auf Initiative der Organisation für Kulturerbe sowie des Kunst-, Handwerk- und Tourismuszentrums der Provinz Yazd und weitere Instituten renoviert. Der wichtigste Bau ist das historische Gebäude Qadamgah, der Herrscherzeit der Seldschuken angehört. Forschungen zeigen, dass es früher auch eine Karawanserei neben dem Ort gab. So zeigen uns die nebeneinander gelegene Karawansereien Qadamgah sowie der Wasserschacht, das Kaffeehaus und der Bazar, die alle auf der Route Yazd-Shiraz lagen, dass diese Karawanserei damals von besonderer Wichtigkeit und Bedeutung war. Das hervorragende Klima und der gute Boden, aber auch die Mühen der Bewohner haben diese Ortschaft im Bereich der Baum- und Pflanzenzucht besonders weiterentwickeln können. Es gibt da Bäume wie Granatapfel, Mandel, Aprikosen, Pflaumen, Apfel, Pfirsich und Sauerkirschen. Weiteres werden Maulbeeren, Kakifrüchte, Walnüsse, Birnen, Weintrauben und Kirschen geerntet. Am bekanntesten sind allerdings die hier angebauten Granatäpfel und die Mandeln. Außerdem gibt es in Islamiyah auch Kichererbsen, Linsen, Bohnen und Kartoffeln. Weitere Produkte sind Weizen, Gerste, Mais, Sonnenblumen, Rüben und Luzernen. Auch Heilkräuter wie Thymian, Rhabarber, Lakritze und Malven sind hier zu finden.
Die meisten Bewohner sind entweder Angestellte, Verkäufer oder Arbeiter. Manche davon arbeiten in der Landwirtschaft oder sie sind Viehzüchter, Imker und in der Seidenraubenzucht tätig. Hauptberuflich sind sie aber im Dienste der Reisenden, die auf der Strecke Yazd-Shiraz unterwegs sind. An dieser Strecke befinden sich auch viele Läden und Geschäfte. Das Dorf Islamiyah ist wegen seiner einzigartigen Lage sowie der wunderschönen Walnuss- und Mandelgärten äußerst attraktiv. Die grüne Landschaft am Fluss Feyzabad ist ein guter Ort zur Erholung. Ein Gebiet des Schirkuh-Berges namens Schirkuh-Sarir, kleiner Schirkuh, eignet sich für sämtlichen Bergsport zu jeder Jahreszeit. Im Winter ist dieser Berg mit Schnee bedeckt und im Frühling führen seine Täler viel Wasser. Als weitere Sehenswürdigkeit der Gemeinde kann die Höhle Islamiyah genannt werden, die auch einen historischen Wert besitzt und bei den Bergsteigern sehr beliebt ist. Diese Höhle ist 20 Meter lang und 20 Meter hoch. In der Höhle sind Überreste aus der Zeit der Aschkeniten zu sehen und es gibt dort auch Mauern, die aus großen Ziegelsteinen und einer Lehm-Strohmischung errichtet wurden. Die Quelle Torme ist eine weitere Natursehenswürdigkeit dieser Ortschaft. Diese Wasserquelle gibt es seit Beginn des Frühlings, wo die Regenfälle beginnen. Sie fließt dann bis Anfang Herbst, also bis zum iranischen Monat Meher, daher also auch der Name Torme. Die Quelle hat ein klares, kühles und leichtes Wasser. Der höhere Berg Orobku, Adlerberg, mit einer Höhe von 2018 Meter liegt 1,5 Kilometer westlich entfernt von Islamir. Dieser Berg gleicht einem Adler und er ist Ausflugziel von vielen Bergsteigern und Touristen. Zu den Sehenswürdigkeiten des Dorfes zählen noch die große alte Platane, deren Alter von 1500 Jahre geschätzt wird, und die Chilburg, die früher am Eingangstor der Ortschaft lag und wo die Reisenden und Händler Maut zahlen mussten. Auch die alten Gassen und die Granatäpfelgärten ziehen jeden Blick auf sich. Neben all diesen natürlichen Phänomenen gibt es auch noch alte Bauten wie die Jamae-Moschee von Islamir und die historischen Gebäude in der Umgebung. Die Moschee wurde auch in der Liste für iranisches Kulturerbe registriert. Außerdem gibt es auch ein Mausoleum, die Qadamgoh-Moschee, die einen sehr schönen Stein aus dem Jahr 1118 in ihrer Gebetsnische birgt. Dieses Gebäude war früher als Ali ibn Reza-Moschee bekannt. Die Inschriften sind mit schwarzer Tinte geschrieben und gehören dem Jahr 1300 an. In Islamir gibt es auch Kunsthandwerk wie Kaschmirknüpfen, Brokatstrickerei oder das Knüpfen von Teppichen mit Symbolen und Entwürfen aus Kaschan, Kerman, Isfahan und Yazd. Diese Arbeiten gelten als Mitbringsel und Souvenirs der Ortschaft. Außerdem gehören dazu auch Berberitze, Walnüsse, Mandeln, Granatäpfel, heimische Brotarten sowie Körbe, die aus Granatapfelzweigen hergestellt werden.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Syrien 2021. Weiterhin guten Empfang. Syrien erlebte 2021 einen wichtigen Wandel in der Innen- und Außenpolitik, die Präsidentschaftswahlen und die Bildung der neuen Regierung. Abdullah Salom Abdullah, Mitglied der Sozialistischen Unionistenpartei, sowie Mahmoud Ahmad Mari, beides bekannte Gesichter der inländischen Opposition, wetteiferten mit dem derzeitigen Staatspräsidenten Bashar Assad um die Gunst der Wähler. Delegationen aus Russland und Iran übernahmen die Beobachterrolle bei den Wahlen. Gemäß bekanntgegebenem Wahlresultat erhielt Bashar Assad 95% der Stimmen und wurde zum vierten Mal hintereinander zum Staatspräsidenten Syriens gewählt. Er wird nach dem Wahlsieg erneut für 7 Jahre regieren. Der erfolgreiche und ungestörte Verlauf der Wahlen 2021 war eine wichtige Errungenschaft für die syrische Staatsordnung. Dabei spielte auch der Standort der Wahllokale eine Rolle. Die Wahlen fanden unter anderem auch in den Gebieten statt, die von der Türkei und den ihr nahestehenden Paramilitärs besetzt gehalten werden, wie Ras Al Ain im Nordosten und Afrin im Norden Syriens. Wahllokale gab es ebenso in den Gebieten, die von Terrorgruppen im Verwaltungsbezirk Idlib, Nordwestsyrien, besetzt gehalten werden. Im Nordosten des Landes gingen die Bürger in den Gebieten, die der Kontrolle der syrischen Regierung unterliegen, an die Wahlurnen, insbesondere in dem Gouvernement Al-Hasaka in der Stadt Qamishli. Jumatul Issa, ein politischer Analytiker Syriens, sagt hierüber: Die Weltbevölkerung wunderte sich über die vielen Menschen, die im Inland und in den Botschaften im Ausland zur Wahl von Bashar Assad als Staatspräsident herbeikamen. Sie hat den wichtigen Punkt erfasst, dass nichts anderes übrig bleibt, als das Scheitern der Pläne der Feinde für den Sturz Syriens und seine Führung einzugestehen. So kommt es, dass wir nach den Wahlen indirekt Zeuge der Entstehung einer offenen Atmosphäre in der arabischen Welt für den Wiederaufbau Syriens werden. Unterdessen hegten vorher alle die Absicht, Syrien zu stürzen und sein Ausscheiden aus der Achse des Widerstandes zu erzielen. Nach Bekanntgabe des Wahlsieges erklärte Bashar Assad, es müsse sofort eine neue Arbeitsphase beginnen, um die Hoffnung auf den Wiederaufbau Syriens zu verstärken. Bashar Assad bezeichnete den Wiederaufbau Syriens als das wichtigste Ziel der neuen Regierung. Die syrische Wirtschaft hat schwer unter dem 10-jährigen Krieg gelitten. Inflation, Arbeitslosigkeit, Armut und die Zerstörung von zivilen und wirtschaftlichen Infrastrukturen sind alles Folgen dieses Krieges. Die syrische Lira erfuhr eine starke Abwertung, während die Preise für elementare Waren erheblich gestiegen sind. Das Leben ist für die syrische Bevölkerung schwer geworden. Die Mitglieder des neuen syrischen Regierungskabinetts unter Vorsitz von Hussein Anus legten am 14. August 2021 in Anwesenheit von Bashar Assad den Regierungseid ab. Regierungspräsident Bashar Assad hatte am 10. August in einem Dekret die Bildung des neuen Ministerkabinetts, bestehend aus 30 Mitgliedern unter dem Vorsitz von Hussein Anus, gebilligt. Das neue Ministerkabinett hat im Vergleich zum vorherigen nur 3 Ministerwechsel erfahren, und zwar an der Spitze des Informationsministeriums, des Ministeriums für Arbeit und soziale Angelegenheiten und des Ministeriums für Binnenhandel und Verbraucherunterstützung. Außerdem kamen 2 beratende Minister neu dazu. Mit anderen Worten sind 27 der 30 Minister des jetzigen Regierungskabinettes bereits in dem vorher im Juni 2020 von Anus gebildeten Kabinett gewesen. Entwicklungen im Spannungsfeld. Gleichzeitig mit den politischen Entwicklungen gab es auch im vergangenen Jahr Sicherheitsvorfälle in Syrien. Es gelang der syrischen Armee im Jahre 2021, weitere Teile des Territoriums seines Landes aus der Besatzung seitens Terrorgruppen zu befreien. Trotzdem war die Befreiung des Gouvernements Idlib auch im vergangenen Jahr nicht möglich, was auf die Quertreibereien einiger regionaler Mächte und auf die USA zurückging. Militärisch gesehen waren viele von den Terroristen besetzte syrische Gebiete mit Unterstützung von Iran, der Achse des Widerstandes und Russland befreit worden. An 2 Frontlinien konnte der Befreiungsprozess fortschreiten. Das heißt, durch Kämpfe der syrischen Armee gemeinsam mit ihren Verbündeten im Westen und Nordwesten des Landes, von Hama, der Umgebung von Homs und Palmyra, bis in Umgebung von Deir ez-Zor und Halab, Aleppo und Idlib. Dabei sind zahlreiche Kräfte der Armee bis in die Umgebung der Stadt Manbij in der Region von Aleppo und in die Gegend der Stadt Khan Sheikhoun in der Region von Idlib vorgedrungen. Die Kämpfe dehnten sich jedoch ebenso in Richtung Osten und Nordosten des Landes aus.
Die syrische Armee drang in das Gebiet Analisa ein und gelangte bis zu der internationalen Verkehrsader M4 in dem Gouvernement al-Raqqa. Gleichzeitig dauerten auch 2021 die Einmischungen der Türkei und der USA in die nördlichen und östlichen Gebieten Syriens an. Die mit den USA in Verbindung stehenden Paramilitärs plünderten, unterstützt von den Washington, dortige syrische Energieressourcen. Es kam zu zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen der Bevölkerung und den Paramilitärs in den besetzten Gebieten. Auswärtige Beziehungen. Eines der wichtigsten Ereignisse Syriens im Jahre 2021 trat in der Außenpolitik auf. Einige Länder, die in den vorhergegangenen Jahren den größten Druck auf Syrien ausgeübt und sogar die Terrorgruppen unterstützt hatten, waren im vergangenen Jahr um Wiederbelebung der diplomatischen Beziehungen zu Damaskus bemüht. Zu diesen Bestrebungen zählte zum Beispiel die Reise des Außenministers der Vereinten Arabischen Emirate, Abdullah bin Zayed. Auch traf sich der Wirtschaftsminister der Emirate mit seinem syrischen Amtskollegen. Sie einigten sich auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in den beide Seiten interessierenden Bereichen. Syrien und Irak unterzeichneten 8 Einverständnisnoten für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten, wie Bauwesen und Wohnungssektor, Investitionen, Bildungswesen und Tourismus. Sie erweiterten auf diese Weise die Perspektiven für die gemeinsamen wirtschaftlichen Kooperationen. Die Öl- und Energieminister Syriens, Jordaniens, Ägyptens und Libanon haben außerdem auf einer Sitzung am 8. August in der jordanischen Hauptstadt Amman eine Einigung über den Fahrplan zur Belieferung Libanons mit ägyptischem Gas erzielt. Auf der Verhandlungssitzung zwischen Syrien und Libanon in Damaskus willigte Syrien in die Bitte Libanons ein, dass die Lieferung von ägyptischem Gas und jordanischem Strom unter Benutzung des syrischen Territoriums stattfindet. Die Grenzen zwischen Syrien und Jordanien wurden vollständig für den Handel geöffnet. Unterdessen hatte die US-Botschafterin in Beirut, Dorothy Scheer, den libanesischen Verantwortlichen gegenüber erklärt, dass die US-Administration sich entschlossen habe, von Jordanien Strom nach Libanon zu liefern. Diese Taktik ergriff die US-Regierung, um die Ausfuhr von Brennstoff aus Iran an Libanon zu verhindern. Deshalb war es ein großer Sieg für Syrien, dass es Libanon gestattete, syrischen Booten für den Transfer von ägyptischem Gas und jordanischem Strom nach Libanon zu benutzen. Der syrische Analytiker Jumu'atul Issa sagte, dass damit die vom US-Präsident Donald Trump verhängte Sanktionen gegen Syrien umgangen werden. Diese Genehmigung sei indirekt ein Zeichen für den Sieg der Achse des Widerstandes und die Niederlage der USA. Jumu'atul Issa fügte hinzu, diese Niederlage geht natürlich im Grunde darauf zurück, dass die Islamische Republik Iran Brennstoff über Syrien zur Unterstützung Libanons geliefert hat, was letztendlich als Vorbild für die Lieferung von Strom und Gas aus Ägypten und Jordanien nach Libanon diente. Als letzte Neuentwicklung im Jahre 2021 in den Beziehungen Syriens zum Ausland ist noch eine Wende in der Syrienpolitik Bahrain zu erwähnen, und zwar hat der Monarch dieses Landes, Hamad bin Isa al-Khalifa, am 30.12.2021 in einem Dekret Wahid Mubarak Sayyar zum Leiter einer diplomatischen Delegation und bevollmächtigten Sonderbotschafter Bahrains in Syrien bestimmt.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.